Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast, denn wir haben uns bereits im vergangenen Jahr intensiv ausgetauscht und selten war es so naheliegend, wie in diesen Zeiten ein Gespräch fortzusetzen. Noch dazu haben wir ein ganz besonders gutes Timing erwischt, denn mein Gesprächspartner zählt in Kürze zu den Wirtschaftsweisen der Bundesrepublik Deutschland. Und das als der erste Österreicher in diesem Gremium. Ich freue mich ganz besonders auf unser Gespräch und begrüße Gabriel Felbermayr. Vielen Dank, lieber Gabriel Felbermayr, wieder für die Zeit. Timing könnte nicht besser sein.
Ja, genau. Danke für die Einladung, Herr Nareike. Immer gerne bei Ihnen.
Das freut mich. Und jetzt lassen unsere Zuhörer doch mal vor allen Dingen an dieser ganz aktuellen Geschichte ein bisschen teilhaben. Die Berufung in den Kreis der 5, darf ich sagen, höchsten wirtschaftlichen Berater der Politik?
In den Sachverständigenrat. So heißt es im Gesetz und so können wir es auch nennen.
Okay, aber es gibt ja nur einen Sachverständigenrat.
Diesen einen in Deutschland, ja.
Okay. Und nur um das Gremium noch mal ganz kurz zu erläutern, damit die Zuhörer das auch wissen. Das sind 5 seniorige und sehr erfahrene Wirtschaftsfachleute,
ja.
Die was genau tun?
Ganz besonders bekannt sind sie für das große, dicke Jahresgutachten, das im Herbst publiziert wird, so ein 500-seitiges Kompendium aller Probleme der deutschen Wirtschaftspolitik, die mit einem Stab von 15 Ökonomen ungefähr über das Jahr abgearbeitet werden. Aber mittlerweile hat der Sachverständigenrat auch ein Frühjahrsgutachten, er macht Konjunkturanalysen, er steht für mit Spezialgutachten zur Verfügung, wenn sich mal wieder etwas ereignet, das große Bedeutung hat und es einen überraschenden Analysebedarf gibt. Das sind alles Professorinnen und Professoren, oft mit langer Erfahrung schon, ernannt von der Bundesregierung, aber eben auch nach einem gewissen Proportsystem, also damit auch sagen, die Interessen, die legitim in der Wirtschaftspolitik da sind, Arbeitgeber, arbeitnehmerseitig zum Beispiel, dass die auch vertreten sind. Und der Versuch ist dann sozusagen aus den unterschiedlichen Meinungen, die in dem großen Feld der Wirtschaftswissenschaften da sind, zu einem konkreten Problem eine Sachverständigenratsexpertise zu erzeugen. Ja, das, was wir wissen, an theoretischer oder empirischer Forschung konzentriert und aggregiert, sodass die Bundespolitik damit arbeiten kann. Das wäre die Idealvorstellung.
Okay, aber das ist eine Sache, wo man auf jeden Fall zu gratulieren kann zu dieser Nominierung. Sie haben mir vorhin verraten, es gibt auch so eine Art Zertifikat, da haben wichtige Leute unterschrieben. Da unterschreibt der Bundeskanzler, haben Sie gesagt?
Ich habe es noch nicht gesehen, das muss erst zugestellt werden. Okay. Es gibt eine Ernennungsurkunde, die von der Wirtschaftsministerin, die in meinem Fall hat Frau Reiche den Vorschlag eingebracht im Kabinett, der Bundeskanzler unterschreibt neben der Ministerin und dann muss es auch vom Bundespräsidenten unterschrieben wird. Also ist das schon ein ziemlich gut bemaltes Blatt Papier mit den wichtigsten Personen in der deutschen Politik. Also das
Toll.
Freut einen natürlich. Das sind eine der wichtigsten Dokumente, die man sozusagen im Laufe eines akademischen Lebens sammeln kann.
Klasse. Dann will ich natürlich auch sehr gerne versuchen, mit Ihnen heute so ein paar Themen abzuarbeiten, die tatsächlich jedermann im Moment beschäftigen. Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die zu besprechen sind und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir so ein paar Themenbereiche einfach wieder mal analysieren können. Darf ich mit einem persönlichen Zusammenhang beginnen? Ich habe recherchiert und gelesen, also dass Sie aus Österreich kommen, hört man nicht nur, sondern habe ich ja auch schon in meinem Intro gesagt, Sie sind in Steyr geboren. Steyr ist ja sicherlich eine Stadt, die auch für Automobilindustrie ja. bekannt ist. Wann waren Sie das letzte Mal dort?
Ach, einen Monat her.
Also aber schon vor kurzem
noch. Ja. Ich bin oft in meiner oberösterreichischen Heimat.
In Oberösterreichs Automobilindustrie insgesamt ein wichtiger Sektor. Wenn Sie mit Leuten in Steyr sprechen oder in Oberösterreich und das Stichwort und der Zusammenhang Deindustrialisierung fällt und Probleme mit der Automobilindustrie, wie sehr beschäftigt es die Menschen dort?
Es beschäftigt sie sehr. Nicht? Oberösterreich ist das Industriebundesland Österreichs. Nicht nur die Automobilindustrie ist da stark vertreten, auch Kunststoffindustrie, Maschinenbau, Chemie. Das sind überproportional wichtige Bereiche und in all diesen Branchen gibt es viele gut bezahlte Jobs. Also Industrie ist schon aus diesem einen Grund sozusagen etwas Besonderes, als es für Menschen mit mittlerer Qualifikation gute Jobstabilitäten bietet und auch mit verhältnismäßig guten Einkommen. Wer den Industriejob verliert, dann können wir nach England schauen, in die USA schauen, nach Frankreich schauen. Der und dann im Dienstleistungssektor aufschlägt, der muss typischerweise mit einem Einkommensnachteil rechnen. Und daher ist die Sorge sehr verständlich. Und in den besonders industrieintensiven Bezirken in Oberösterreich, Steyr, ist so einer auch besonders stark zu spüren.
Nun, ich habe diesen Einstieg natürlich gewählt, weil das ja auch etwas ist, was in Deutschland im Moment sehr, sehr viele Menschen umtreibt. Wenn wir sagen, es gibt sehr energieintensive Industrien, die aufgrund der aktuellen Situation, auch des Energiepreises, natürlich besonders in Probleme geraten ist, weil der internationale Vergleich bzw. der Wettbewerb einfach ungerecht geworden ist, aufgrund der hohen Energiepreise in Deutschland beispielsweise im Vergleich zu anderen Regionen. Ich weiß, ich habe neulich gelesen, dass der in den USA der Energiepreis etwa ein Sechstel von dem ist, was er hier in Deutschland und Österreich ist. Kommt das ungefähr hin, ein Sechstel, oder ist das?
Das ist, scheint mir ein bisschen hochgegriffen, aber es ist klar, wir reden nicht um 10% oder 20%, wir reden um Multiple.
Ja.
Nicht? Und da muss man unterscheiden, ob man den Großhandelspreis betrachtet oder ob man den Preis inklusive von Steuern und Abgaben betrachtet. Nicht? Weil das kommt ja noch dazu. Wir haben ja nicht nur höhere Gestehungskosten beim Strom, also in der Produktion oder auf den Märkten, sondern wir haben auch eine sehr hohe steuerliche Belastung oder Abgaben, Netzgebühren etc. Mhm. Und ob es jetzt 1:4 ist oder 1:6, macht am Ende keinen großen Unterschied. Klar ist, da hat Deutschland, Österreich noch einen dicken schlimmer, Italien noch stärker, einen echten Standortnachteil.
Und dieser Standortnachteil führt natürlich dazu, dass alle energieintensiven Bereiche der Wirtschaft in große Probleme geraten kann oder auch schon in großen Problemen ist.
Ja, das sieht man auch schön. Man kann sich die Industriestatistik seit 2019 ansehen und die energieintensiven Branchen separat betrachten von den anderen. Und dann sieht man, dass die insgesamte Flaute auch im allgemeinen Bereich noch viel stärker ausgefallen ist im Bereich der Energieintensiven. Dass dort die Produktion, auch die Bruttowertschöpfung noch mal stärker gelitten hat, ist auch klar. Ja, im Durchschnitt der Industrie, würde man sagen, ist der Energieanteil, also nicht 3-4% der Kostenbasis, eher sogar weniger. Bei den Energieintensiven reden wir von 6%, 7%, 8% und mehr. Und wenn man da einen Nachteil hat von Faktor 2, 3 gegenüber Wettbewerbern, dann wird das schon sehr eng. Und das sehen wir auch. Wir sehen, wie die Produktion von Stahl, von Metallen, von Düngemitteln, also die sehr energie- oder gaslastig sind, wie sich die aus Deutschland oder eigentlich aus ganz Europa, muss man sagen, verabschiedet, langsam, aber doch, und damit andere Industrien mitzieht. Das ist ein Fakt, das man zunächst einmal zur Kenntnis nehmen muss.
Gut, das ist ein Fakt, der natürlich auch dazu führt, dass jeder in Deutschland weiß, wie abhängig die Wirtschaft von der Automobilindustrie beispielsweise ist, dass eine Vielzahl der Arbeitsplätze in Deutschland von der Automobilindustrie direkt oder indirekt abhängig sind. Ganze Bundesländer sind davon.
Ich war gestern in Wolfsburg, nicht? Also das ist, die Stadt gäbe es nicht, ohne, nicht in der Form, wie wir sie vorfinden, ohne Volkswagen. Ja, das ist eindeutig. Und wenn man sich fragt, wir haben mal eine Studie gemacht für die Stiftung Familienunternehmen, was Entkopplungs- oder Decoupling-Schocks machen würden. Nicht? Und da kann man sich ganz viele Szenarien anschauen, aber es ist klar, dass Entkopplungs-Schocks, die man vor allem, das heißt, der Handel fällt weg, dass der sehr regional konzentrierte BIP-Effekte auslöst. Und die Städte, die sehr stark im Maschinenbau oder Bezirke, die sehr stark im Maschinenbau konzentriert sind oder sehr stark im Automobilsektor investiert sind, dass die besonders leiden. Das sieht man richtig. Das kann man, die Automobilstandorte, die kann man direkt an der Landkarte ablesen. Nicht Wolfsburg natürlich, aber nicht nur Ingolstadt, Bremen. Ja, also das sind oft monoindustrielle Strukturen. Und diese starke regionale Betroffenheit, die macht das Problem natürlich noch größer, weil dann räumliche Ungleichgewichte, Ungleichheiten auftreten, mit denen man politisch auch umgehen muss.
Und ganz wichtig auch für die Zuhörer, dass das verstanden wird. Jeder warnt immer vor Detroit, also dass es dann irgendwann so aussieht wie in Detroit. Fakt ist, wir haben ja nicht nur die Automobilindustrie und die Zulieferindustrie, sondern jeder Bäcker, jeder Metzger, jeder Elektriker, jeder, keine Ahnung, der in diesem sehr stark dominierten, beispielsweise von der Automobil dominierten Industrie beschäftigt ist, der leidet damit.
Der leidet damit und es geht noch einen Schritt weiter. Dazu gibt es auch leider gute Evidenz, dass es so ist, dort wo die Industrie verschwindet und dann auch die Ökosysteme rundherum Zuliefer, die Branchen, die für die Arbeitgeber Dienstleistungen erbringen, der Bäcker, wenn das alles wegbricht, dann gehen auch die Menschen. Nicht, das wären dann so Auswanderungsregionen. Und das hat dann oft eine sehr unangenehme Eigendynamik. Wenn die Bevölkerung fällt, dann schließt auch noch das letzte Kino auf oder der letzte Gastwirt.
Schwimmbad, Sportplatz, alles weg.
All diese Dinge. Drum ist es wichtig, dass man das Augenmerk legt auf sogenannte Place-Based Policies. Also für die räumlichen Bedingungen in einer oft so in einem Bezirk, in einem Kreis, zielgerichtet eingesetzte Maßnahmen, die dem Strukturwandel vor Ort helfen zu gestalten. Also das ist oft sehr, sehr teuer. Also an den Kohleausstiegerinnen, den man mit 40 Milliarden Euro unterfüttern möchte, aber eben auch konkret mit solchen Place-Based Policies. Ansiedlung anderer Unternehmen, vielleicht auch Behördenverlagerung, also aber um zu verhindern, dass in diesen Regionen zu viele Arbeitsplätze wegbrechen und dann eine Eigendynamik einsetzt, die zu Verliererregionen führt. Und das, was das bedeutet, kann man im Mittleren Westen, Upstate New York oder so, man muss gar nicht weit wegfahren von Manhattan, kann man das beispielsweise sehen. Oder in den Regionen, die stark für den Brexit gestimmt haben, im Vereinigten Königreich. Das sind Dinge, die man sich für Deutschland, für Österreich, für Norditalien nicht wünschen kann.
Und aber es ist ja voll im Gange, und wenn man ganz ehrlich ist.
Es ist voll im Gange und man muss ja auch abschichten und fragen, was sind Trends, die man auch politisch nicht aufhalten soll. Nicht also die Entwicklung der Automobilindustrie weg von den Verbrennermotoren hin zum Stromantrieb, diese Entwicklung, die wird man nicht aufhalten können. Und soll man wohl auch nicht aufhalten. Weil da ist die Gefahr groß, dass man mit öffentlichem Geld oder auch mit dem Geld der Shareholder, wenn die damit sozusagen hineingezwungen werden, dass man da keine langfristig guten Erträge damit erwirtschaften kann. Also man muss diese Transformation sozusagen aktiv angehen. Und das nur zu verhindern wäre, das wäre keine gute Strategie. Darum ist es wichtig, dass es Impulse gibt, um andere Wirtschaftszweige oder eben auch die öffentliche Verwaltung sozusagen zu mobilisieren, hier Lücken zu füllen. Wir haben ja Gott sei Dank, muss man sagen, in Deutschland die Chance, in ganz Europa eigentlich, aber in Deutschland besonders, die Chance durch den notwendigen Aufbau der Rüstungsindustrie, Arbeitskräfte, auch wieder gute Industriearbeitskräfte vom Automobilsektor in diese neuen wachsenden Sektoren zu holen. Dort braucht man sie. Das ist eine historische Chance, muss man sagen. Wenn man das nicht hinkriegt, wenn man sozusagen aufgrund der Prozesse in der Beschaffung, aufgrund eigenartiger Regularien, weil man Rüstungsgüter nicht exportieren darf oder soll oder nur nach jahrelanger Diskussion, so wenn wir diese Industrie knebeln, dann ist die Sorge, dass die Neubeschaffungen in ganz Europa und in Deutschland vor allem Preise in die Höhe treiben, aber nicht zu einer wirklichen Ausdehnung der produktiven Kapazität führen. Und dann vertut man die Chance, die jetzt da ist, dass Arbeitskräfte, auch also gut ausgebildete Facharbeiter und Facharbeiterinnen, dass die in diesen aufstrebenden Branchen auch gute Jobs finden. Also das passiert, ich glaube, da ist man gar nicht auf schlechtem Weg. Wir sehen in den Daten schon diese Umstrukturierung, aber ich muss aufpassen, dass man diese Entwicklung nicht erstickt. Also Transformation bedeutet nicht, dass man sie aufhaltet, oder soll nicht bedeuten, dass man sie aufhält, sondern dass man versucht, den Übergang in neue, andere Industrien möglichst gut zu gestalten und eben nicht zu behindern. Aber in der Behinderung ist Deutschland leider sehr gut.
Jetzt ist natürlich die Frage, wer sagt es den Menschen? Also wer sagt den Menschen, hey, pass auf, Automobilindustrie war super, für viele Jahrzehnte für uns wirklich super. Jetzt haben wir das ein oder andere Problem. jetzt müssen wir gucken, dass du in irgendeinem Rüstungskonzern unterkommst. Das ist ja ein Weg, der gegangen werden muss.
Ja.
Oder der, sagen wir mal, der gar nicht unwahrscheinlich ist, dass der vor uns liegt.
Ja.
Aber wer sagt es den Menschen? Die Politik? Die Firmen?
Ja.
Eine Kombination aus beidem?
Meine Grundhypothese ist, dass die allermeisten Menschen, die am Arbeitsmarkt tätig sind, ja, die in der Wirtschaft stehen, der hat Tag ein, Tag aus an einem Auto schraubt vielleicht, ja, dass diese Menschen sehr wohl ein Verständnis haben für die Industrie, in der sie tätig sind, dass die sehr wohl wissen, was passiert, dass die sehr wohl sehen, wie der eigene Konzern aufgrund der Wettbewerbsnachteile in Deutschland Produktion vielleicht in die USA oder nach China verlagert. Ja, und dass aufgrund dieser Erkenntnis die Menschen besser wissen, so ganz gut wissen, was notwendig ist. Ich würde sogar meinen, dass auch die Gewerkschaften wissen, was da passiert und ein hohes Interesse haben, dass Industriearbeitsplätze in Europa erhalten werden. Das ist deren Klientel. Wenn die selbst im Geschäft bleiben wollen, sind sie sehr daran interessiert. Da glaube ich, ist es nicht die Frage, ob jetzt der Bundeskanzler hier eine Ansprache hält und die Leute jetzt sozusagen, wer du ansprichst, du musst dich jetzt für einen großen Umbruch rüsten, sondern das da ist die, ich glaube, die Schwarmintelligenz, die ist schon da. Was die Politik tun soll, viel mehr als Reden halten, ist dafür sorgen, dass diese Transitionen gut funktionieren können. Dass man da nicht wieder neue Behinderungen aufbaut. Dass man die Qualifikationen mitnehmen kann, die man erworben hat. Und man sollte auch sehen, dass die Transformation der Autoindustrie nicht mehr Arbeitsplätze kostet als notwendig. Ja, und da muss man schon auch über das Thema China sprechen und über die Frage unlauteren Wettbewerbs. Ich sage lieber unlauter als unfair. Wenn die Chinesen gute Autos bauen, da ist leider Gottes nichts unfair dran. Ja. Aber wenn das Subventionen sind, die ihnen erlauben, in Europa sehr günstig anzubieten oder wenn es eine künstlich schwach bewertete Währung ist, dann muss man die Instrumentarien, die es ja gibt, Anti-Dumping-Zölle, Anti-Subventionszölle und so weiter, die muss man dann auch nutzen, sodass die Transformation der Automobilindustrie nicht mehr Jobs kostet und nicht mehr Wertschöpfung kostet, als unbedingt oder als unausweichlich ist. Ja.
Verstehe ich. Jetzt gibt es natürlich bei vielen Mitarbeitern, das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Das ist eine Haltung, die man zu seinem Arbeitgeber über viele Jahre aufgebaut hat. Ich nehme mich an Baden-Württemberg, immer da heißt, ich bin beim Daimler. Und die Leute haben da eine besondere Bindung zu ihrem, auch zu ihrem Arbeitgeber sehr, sehr häufig.
Ja.
Das ist natürlich etwas, das ist schon auch eine Abrisskante für den einen oder anderen.
Ja, das sind keine schönen Episoden. Also wenn eine Industrie aus einem Ort oder aus einer Gegend sich absiedelt oder sich rekalibrieren muss, ne, verkleinern muss, dann ist das für viele Erwerbsbiografien bitter, für viele Menschen, für viele Familien bitter. Die Sorge des Abstiegs, dass man aus dem gut bezahlten Industriejob in einen Dienstleistungsjob wechseln will, der nicht so gut ist, der keine 35 Stunden Arbeitswoche bietet und keine Absicherungen, keinen Leasingwagen mit guten Konditionen, all diese schönen Dinge, ja. Das ist klar, ja. Und ich denke, dass wir in Europa auch hier wieder eigentlich mit Vorreiterrolle eigentlich in Deutschland doch einen Sozialstaat haben, der die schlimmsten Verwerfungen abfedern kann. Das heißt nicht aber, dass das für die einzelnen Personen eine Tragödie sein kann, ja.
Aber es stellt sich schon auch die Frage, Herr Weber, wie lange kann man sich das leisten? Also ich glaube, es ist total unstrittig, dass ein Sozialstaat eine große Errungenschaft ist.
Ja.
Ich glaube, es ist aber auch unstrittig, dass das finanziert sein muss.
Ja.
Und es ist, glaube ich, ebenso unstrittig, dass wir so ein bisschen von der Substanz leben, die ein bisschen abschmilzt aktuell an unterschiedlichen Stellen. Und ich glaube, dass die Menschen einfach auch Angst haben, davor, wie lang kann sich der Staat das leisten?
Der Staat kann sich das im Grunde sehr lange leisten, wenn es die politischen Mehrheiten dafür gibt. Und das ist nicht so klar, denn wo wird am Ende des Tages die Steuerbelastung dann doch zu hoch? Also wenn gefragt wird, ist die Rente sicher, dann ja, die ist schon sicher unter der Voraussetzung, dass die Zuzahlungen in die Rentenkasse über das allgemeine Budget immer stärker und stärker steigen können. Und damit auch die steuerliche Belastung, wenn man nicht unendlich große Budgetdefizite erleben will. Nicht? Also insofern ist es nicht so eine Frage, kann man sich leisten, sondern will man sich leisten oder soll man sich leisten, weil jeder zusätzliche Steuersatz, jede Erhöhung des Steuersatzes ja anderswo wirtschaftliche Dynamik reduziert. Nicht? Das ist sozusagen der Kern des Problems. Drum muss es gelingen, dass man den Sozialstaat so gestaltet, dass er nicht die Ruhigstellung einer Arbeitskraft sozusagen bewirkt, sondern die Reaktivierung. Also ich glaube, wir brauchen Geld für die aktive Arbeitsmarktpolitik, um Menschen mit den Skills auszustatten, die sie für den nächsten Job brauchen. Ja, das ist wichtiger als die klassischen arbeitsmarktpolitischen Instrumente, wie jetzt die Höhe zum Beispiel des Arbeitslosengeldes. Das ist für die Einzelnen zentral natürlich, aber wenn man fragt, wie kriegt man die Menschen in Beschäftigung, dann muss auch die aktive Arbeitsmarktpolitik eine große Rolle spielen. Gerade wenn Strukturenbrüche da sind, ja, ist diese Bildungskomponente wichtig. Man könnte sagen, dass dort das Geld sehr gut investiert wird und auch ein echtes Investment ist. Weil was wird damit gebildet? Humankapital. Ja, während dem der Transfer aufs Konto, die Leute brauchen zum Essen und zum Leben. Das ist Konsum. Nicht? Ich denke, dass wenn der Staat sein Geld einsetzt, um zu investieren, Humankapital zu schaffen, dann muss man das anders sehen. Das ist besser veranlagtes Geld der Steuerzahler, als wenn es für den reinen Konsum verwendet wird.
Völlig klar, völlig d'accord. Ich habe neulich ein Interview mit Frau Nahles gelesen. Das ist die Chefin der Bundesagentur. Und ich bin total erschüttert gewesen, dass ich die aktuelle Vermittlungsquote der Bundesagentur in diesem Interview lesen konnte, die so bei rund 6% liegt. Und das fand ich schon auch eine...
Das ist zu wenig.
Das ist eine bemerkenswert dramatisch niedrige Zahl. Ja. Das heißt, nur 6% aller arbeitslos gemeldeten werden über die Arbeitsagentur im Grunde in neue Jobs vermittelt. Ja. Wissend, dass es freie Jobs gibt und wissend, dass es Arbeitslose gibt. Also dieser Match ist im Grunde augenscheinlich das Problem. Und vor allen Dingen dann erst recht im Strukturgebiet oder in Gebieten, wo die Struktur einen Umbruch vor sich hat.
Genau, darum ist es extrem wichtig, dass die Bundesagentur für Arbeit und andere, die sozusagen diesen Match herstellen, dass die gut ausgestattet sind, dass die ihren Job gut machen können. Da muss man auch fragen, kann die KI hier helfen? Ja, wie kann die KI helfen, ohne sozusagen datenschutzrechtliche Probleme wieder aufzuwerfen? Das ist alles nicht so einfach, aber das sind auch Chancen, um diese Vermittlungsfunktion besser ausfüllen zu können. Und man muss natürlich auch die Frage stellen, was tut man mit denen, die Jobangebote nicht annehmen, die kommen. Weil leider, das ist nicht schön, aber leider ist es ja so, dass wenn eine Region sich deindustrialisiert, der ehemalige Industriearbeiter sagt, ich muss hier bleiben, dann wird das vermutlich mit geringeren Einkommen einhergehen. Weil in den Dienstleistungssektoren jedenfalls im Durchschnitt für die gegebene Qualifikation die Löhne niedriger sind. Und dazu sagen, das nehme ich nicht, das mindert die Erfolgsquoten. Und die Frage ist, ob man da nicht auch neben dem Fördern durch Bildungs- und Weiterbildungsangebote nicht auch das Fordern wieder betonen muss. Die alte Diskussion, die wir schon rund um die Hartz-Reformen hatten, das Fördern und das Fordern muss in einem guten Gleichgewicht stehen. Also, dass die 6% der Geschichte angehören, möglichst bald. Das ist zu niedrig.
Nun, jetzt haben wir anhand einzelner Industrien ein bisschen skizziert, dass wir wirklich vor großen Herausforderungen stehen, die aber zu meistern sind, wenn man die richtigen Werkzeuge einsetzt und wenn man die richtige Grundidee zu den unterschiedlichen Dingen hat. Also einen gewissen Optimismus können wir trotzdem noch haben, weil das natürlich auch immer Chancen sind. Man sagt immer so, glatt geht eine Tür zu, geht eine andere auf.
Ja, und weil wir, ja, es gibt sozusagen den Aufbau der Teilungsindustrie, über den wir schon sprachen. Das Zweite, das uns hilft in dieser Transformation, das war noch nie in der Geschichte, ja, ist, dass wir in einer alten Gesellschaft sind. Das hat viele Nachteile, fast nur Nachteile, aber es hat den einen Vorteil, dass sozusagen das große Gespenst der Massenarbeitslosigkeit, selbst wenn man sozusagen die Möglichkeiten der KI in Anschlag bringt, dieses Gespenst ist nicht mehr so mächtig. wie es einstens war. Wir werden eher zu wenig Arbeitskräfte haben, vielleicht in Sektoren, in denen gar keiner arbeiten will, ja, also am Menschen, Pflege, solche Sachen. Ah, aber das sollte eigentlich helfen, solche Transformationen zu überwinden.
Ja, das ist ja auch ganz interessant. Das ist ja ein bisschen Mathematik, wenn man sich das anschaut, wie das vonstatten geht, auch mit dem demografischen Wandel. Dann werden wir irgendwann auch dazu kommen, dass eben so viele Menschen auch in Anführungsstrichen weggestorben sind, die dann auch nicht mehr dem Arbeitsmarkt irgendeiner Art und Weise zur Last fallen, in Anführungsstrichen, weil sie einfach nicht mehr da sind.
Das gibt's und bei der Restrukturierung in den Unternehmen wird man sehr viel über die Nicht-Nachbesetzung von Menschen lösen können, die in Pension gehen.
Mhm.
Weil große Kohorten, jetzt gerade, große Kohorten derer, die in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren geboren wurden, die sozusagen ganz normal in den Ruhestand gehen, das ist jetzt keine, nicht niemand sozusagen, der Anteil derer, die man tatsächlich freisetzen muss in der Mitte ihrer Erwerbsbiografie, ist in der alternden Gesellschaft etwas kleiner, weil viele schon eben am Ende oder in der Nähe des natürlichen Endes ihrer Erwerbsbiografie stehen. Nicht? Ein 64-Jähriger, der würde vielleicht noch gerne 2, 3 Jahre machen, aber das ist anders als ein 50-Jähriger, der noch 15, 18 Jahre vor sich hätte. Ne? Und da haben sich die demografischen Gruppen in ihren Gewicht einfach verschoben und das heißt nicht, dass alles super ist, ne? Aber das ist etwas, das hilft. Und neben dem Wachsen anderer Sektoren ist das sozusagen diese Anpassung hin in den Ruhestand etwas, das uns hilft. Was nicht heißt, dass dieses Anschwellen so in der Ruhestände nicht per se wieder ein Problem ist, weil das ist absolut Pensionsversicherung eine Herausforderung.
Das können wir natürlich noch positiver aufstellen, die wir sagen, na gut, aber die Leute, die jetzt alle geboren werden oder die Babyboomer, die sterben ja dann noch irgendwann und dann sind die wieder von der Rentenpayroll sozusagen weg und dann kommt wieder die nächste Generation. Also das können wir jetzt so unendlich uns schön rechnen Fakt ist, es gibt Umbrüche in diesem Land und die sind dramatischer Natur an der einen oder anderen Stelle, aber sie sind zu bewältigen.
Ja.
Und das nehme ich gerne nochmal auf, es bietet auch große Chancen. Allein schon, wie viel Geld wir jetzt zur Verfügung haben, durch diese Schuldenbremsen-Reformation sozusagen, ja. Reformierung muss man sagen, bietet natürlich auch große Möglichkeiten. Wir müssen die Hand irgendwie erpacken.
Ne? Ja, so ist es. Die Möglichkeiten sind da, das heißt noch gar nichts. Echt, also die Möglichkeit, irgendwas Tolles zu ordnen, heißt noch lange nicht, dass dieses Tolle auch tatsächlich passiert. Und das ist ja eine der großen Sorgen, ja, haben ja auch viele dazu geschrieben und gegutachtet, dass die zusätzlichen Milliarden, hunderten Milliarden an Schulden, die gemacht werden, dass die möglicherweise nicht in dem Ausmaß für Investitionen, für die Bewältigung der Transformation zur Verfügung stehen, sondern dass sie irgendwo anders versickern. Dann wird die Möglichkeit, die hier geboten wird, eben nicht genutzt. Ne? Und dass diese Gefahr existiert und dann bleiben am Ende nur die höheren Schulden. Das ist etwas, das einen umtreiben muss und wo noch auch da ist, kann man nicht sagen, es ist schon alles zu spät, aber da ist sicherlich wirklich ein Hauptaugenmerk drauf zu legen, dass diese Gelder produktiv verwendet werden.
Und es ist auch ein Hauptaugenmerk von beispielsweise den Wirtschaftsweisen, beispielsweise von vielen anderen, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Weil, ich meine, das Vokabel Sondervermögen, ja, das ist ja für viele eine Art Unwort. Nicht? Also, was wollt ihr uns da einreden? Ihr macht Schulden und dann redet ihr von Vermögen. Aber für jeden, der die Bilanz im Kopf hat oder versteht, ja, ist das kein Unwort. Denn natürlich kann ein Unternehmer, ja, der sich Fremdkapital besorgt und damit seine Industrieanlage vielleicht erweitert, mit dieser Erweiterung mehr Profit machen und dann Eigenkapital aufbauen. Das Unternehmen ist am Ende mehr wert. Er hat dann auch tatsächlich Vermögen geschaffen, obwohl er sich oder weil er sich oder durch die Verschuldung. Ja, und das müsste sozusagen auch das Guiding Principle sein hier. Eine Verschuldung, ja, aber sie muss das Volksvermögen vermehren. Am einfachsten ist das, wenn die Schulden verwendet werden, um Vermögensgegenstände anzuschaffen, um Brücken zu sanieren, um Immobilien des Bundes in Schuss zu oder neu zu bauen, besser noch.
Das ist übrigens auch was, Herr Felbermeier, was übrigens jede Privatperson kennt. Ne?
Ja,
ich nehme Schulden auf. Ja. In aller Regel nimmt der Deutsche den größten Betrag seiner Schulden jemals auf, die er aufnehmen würde für den Kauf eines Hauses.
Ja.
Ich mache also aus klassischen Schulden irgendwann Vermögen.
So ist es.
Ja. Und dazwischen liegen meistens ein paar Jahrzehnte, die dazu führen, dass ich eben diese Schuld auch zurückzahlen muss. Das ist dann Zins und Tilgung. Führt aber trotzdem dazu, dass sehr, sehr, sehr häufig das daraus entstehende Vermögen höher ist als die Schuld, die ich hier aufgenommen habe.
So ist es. Voraussetzung ist natürlich, dass der Immokredit tatsächlich für den Erwerb einer Immobilie verwendet.
Exakt.
Da achten die Banken natürlich sehr genau drauf. Aber wenn man jetzt die Analogie zum Staat schließt, wer achtet darauf, dass die neuen Schuldenmilliarden nicht doch konsumtiv verwendet werden? Nicht? Und dann passiert eben der Vermögensaufbau nicht. In dem Sinne gibt es da eine Gefahr, dass die Möglichkeiten, von denen Sie sprachen, dass die eben nur zum Teil genutzt werden, oder jedenfalls nicht so genutzt werden, wie es sein könnte, um Dinge wie sozusagen Zukunftsfelder für die deutsche Wirtschaft neu zu erschließen.
Okay, jetzt haben wir knapp über 30. Das heißt, wir beschließen unser Gespräch. Ich wiederhole nochmal, es gibt durchaus auch Grund, optimistisch zu sein, weil wir, sagen wir mal, auch so viele Möglichkeiten haben, die uns geschaffen wurden. Wenn die richtige Investition erfolgt, kann das wirklich dazu führen, dass aus Schulden Vermögen wird.
Ja,
und das ist der Weg, der gegangen werden muss.
Genau, und ich würde sagen, es sind nicht nur die Schulden, es ist auch schlicht und greifend immer noch so, dass es viele, viele, viele sehr gute Unternehmen in Deutschland gibt, viel F&E betrieben wird. Es ist schlicht und ergreifend falsch zu behaupten, dass die unternehmerische Kapazität des Landes irgendwie abhanden gekommen ist, dass die Automobilbauer irgendwie die Chancen alle verpennt hätten, das stimmt ja alles nicht. Ja. Und ich glaube, man muss sich den Assets, die man hat, den Unternehmerpersönlichkeiten, den Unternehmen, den Arbeitnehmern, den Fachkräften, glaube ich, diese Assets muss man sich einfach wieder bewusst werden, damit dieser krassierende, ich finde, übertriebene Pessimismus wieder ein Stück weit eingedämmt wird.
Ich glaube, da bin ich der gleichen Meinung. Ich bin fest davon überzeugt. Und ich glaube auch wirklich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch ein bisschen Optimismus ausstrahlen. Wir, die manchmal die Möglichkeit haben, mit vielen Menschen gleichzeitig in Kontakt zu kommen oder auch einen Multiplikatoreneffekt haben. Ich freue mich riesig, dass Sie diese Nominierung gehalten haben. Drücke Ihnen die Daumen. Freue mich auch, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr unser Gespräch nochmal fortsetzen. Jetzt haben wir uns viel über Automobilindustrie unterhalten als quasi Proxy für viele andere. Würde mich freuen, wenn wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen, auch dann mit Ihren ersten Erfahrungen als Wirtschaftsweiser. Gratulation nochmal, tolle Geschichte und alles Gute für Sie. Danke für Ihre Zeit.
Danke, Herr Reik.
Eine Produktion von 4professionell.